gibt ja viele Dekorationsdinge an Weihnachten, die uns sehr viel Freude machen. Ein schöner Tannenbaum natürlich. Das, was mir immer sehr gut gefällt bei uns, was mir eigentlich am liebsten ist, das ist unsere Pyramide. Wir haben nicht so eine große, aber so eine kleine. Und das ist so mein Lieblingsding. Das muss ich immer aufbauen und da muss ich immer sorgen, dass die Kerzen da sind. Aber diese Pyramide ist für mich auch immer so ein Bild für das, was Weihnachten bedeutet. Denn die ist furchtbar schnell. Da sind dann so die drei Hirten, die drei Weißen, nicht die drei Hirten. Die drehen sich um die Krippe und Maria und Josef, die in der Mitte stehen, feststehen. Und drumherum rasen dann die Weißen ganz wild, vor allen Dingen, wenn die Kerzen ganz neu sind. Und das ist für mich oft so ein Bild für Advent, für Weihnachten. Ich weiß nicht, ob Sie so ein wenig vielleicht jetzt davon runtergekommen sind, dass es allmählich etwas langsamer wird um das Weihnachtsfest. Es tut uns gut, wenn wir mal uns hinsetzen und mal nur 3 Minuten einem Musikstück zuhören, das uns vielleicht auch ein wenig aus der Hatz herausnimmt. Und man fragt sich manchmal schon, bin ich denn auf der Flucht? Wenn man so getrieben vielleicht ist, wie es oft so ist, vor den Festtagen, vor den Feiertagen, bis sie dann dran sind. Es ist manchmal gar nicht so abwegig, dass wir so uns auf der Flucht befinden, nicht vor der Polizei oder vor irgendwelchen Leuten, die uns was wollen, sondern die Verfolger haben ganz andere Namen. Das Leben ist sehr unruhig, wir müssen ständig auf der Hut sein. Es kostet viel Kraft. Habe ich an alles gedacht? Ist alles richtig? Bin ich richtig? Bin ich gut, erfolgreich? Diese Flucht, die da manchmal raus entsteht, kann unser Leben sehr stark auch in Ruhe bringen. Und da hinein rufen uns die Engel dann zu, Friede auf Erden und allen ein Wohlgefallen, denen, die Gott lieben, Friede auf Erden. So muss es sein. Das wünschen wir uns. So muss es gestern, heute, morgen sein. Das ist Weihnachten. Oder auch nicht. Denn an manchen Ecken an der Weihnachtsgeschichte entdecken wir, dass es ganz anders aussieht. Und dass es eher aussieht, dass wir wirklich auf der Flucht sind. Und das wollen wir heute in der Predigt ein wenig anschauen. Aus dem Matthäus 2, Verse 13 bis 23 möchte ich uns lesen. Als die Weisen hinweggezogen waren, da erscheint ein Engel des Herrn, den Josef im Traum, und sagt, sieh auf, steh auf, nimm das Kind und seine Mutter und mit dir und fliehe nach Ägypten und bleibe dort, bis ich es dir sage. Denn Herodes will das Kindlein aufsuchen, um es umzubringen. Da stand er auf, nahm des Nachts das Kindlein und seine Mutter mit sich und zog hinab nach Ägypten. Und er blieb dort bis zum Tode des Herodes, damit erfüllt würde, was vom Herrn gesprochen worden ist durch den Propheten, welcher sagt, aus Ägypten rief ich meinen Sohn. Als darauf Herodes sah, dass er von den Weisen getäuscht worden war, wurde er sehr zornig, sandte hin und ließ in Bethlehem und in diesem ganzen Gebiet alle Knäblein töten, die zweijährig und darunter waren, gemäß der Zeit, die er von den Weisen genau erkundet hatte. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia gesprochen worden ist, welcher sagt, eine Stimme hört man in Rama, viel weinen und jammern, Rahel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Als aber Herodes gestorben war, siehe, da erscheint ein Engel des Herrn, dem Josef in Ägypten im Traum und sagt, steh auf und nimm das Kind und seine Mutter mit dir und ziehe in das Land Israels, denn die, welche dem Kindlein nach dem Leben trachteten, sind gestorben. Da stand er auf, nahm das Kindlein und seine Mutter mit sich und ging in das Land Israels. Als er hörte, dass Archelaus anstatt seines Vaters Herodes über Judäa regierte, fürchtete er sich, dahin zu gehen. Und nachdem er im Traum eine Weisung empfangen hatte, zog er hinweg in das Gebiet von Galiläa. Und er kam in eine Stadt namens Nazareth und nahm dort Wohnung, damit erfüllt würde, was durch den Propheten gesagt worden ist, er wird Nazoräer heißen. Bin ich sicher? Eine erste Frage. Bin ich sicher? Es war Heiligabend, wir saßen in der Katharinenkirche in Oppenheim. Wir hatten damals in der Gemeinde noch keinen Gottesdienst an Heiligabend. Wir saßen darum in der großen Kirche mit uns 1000 andere Menschen. Es war die Zeit der Balkankrise, Krieg in Bosnien. Der Pfarrer predigte Und er sagte auch dieses Wort, heute ist Frieden auf Erden, dem Menschen ein Wohlgefallen. Heute, an diesem Tag, ist Weihnachten. Mitten hinein in all die großen Unruhen, heute ist Unterbrechung. Heute ist Weihnachten. Heute ist Unterbrechung von allem Leid. Das hat uns damals ziemlich aufgeregt, weil wir gewusst haben, es ist nicht Unterbrechung, es ist nicht so. Und es hat uns ein wenig Nerven gekostet, da zu sitzen mit so vielen tausend Leuten und man hört dann diese Botschaft. Weil wir genau wissen, hey, es sieht doch oft so ganz anders aus. Und ist das nicht, was Jesus sagt, auch eine andere Botschaft hinein in diese Welt? In eine Welt, die die Sicherheit zum höchsten Thema gemacht hat. Es gibt wohl kein Wort, was in diesen Tagen so oft gebraucht wird wie die Krise. Überall sind wir in einer Krise. Und das Jahr 2009 wird so schlimm wie seit dem Krieg nicht mehr. Warum? Keiner weiß es, aber es wird uns eingeredet. Wir haben eine große Krise. Man erwartet eine große Unsicherheit. Und das setzt uns stark unter Druck. Es wird uns nicht so schlecht gehen wie 1946. Aber es wird die größte Krise seitdem, sagt man. Weil wir es nicht mehr im Griff bekommen. Terrorgefahren, Finanzkrise, Rezessionsgefahr, die Arbeitsplätze, die in Gefahr sind. Es wird gewarnt. Und doch bleibt bei allen Bemühungen die Frage, was kann ich denn wirklich tun für ein sicheres Leben? Was kann ich denn wirklich tun für ein sicheres Leben? Ziemlich unbeantwortet. Und eine Weihnachtsstimmung ist da eben nicht eine Unterbrechung, sondern mitten da hinein gilt das ja genauso. Und Jesus selbst muss das als allererster auch erfahren. Weihnachten ist eine, und auch für ihn, eine Zeit, in der die Welt nicht stillsteht in aller Grausamkeit und nicht stillsteht in aller Unsicherheit, die sie immer wieder hat. Er steht auf der Todesliste. Herodes hat ihn darauf gesetzt, wie viele andere auch. Und das führt uns aber auch genau dahin, was Jesus bringt, was Weihnachten eigentlich auch für uns bedeutet, was es bedeutet, wenn er sagt, Friede auf Erde und den Menschen ein Wohlgefallen. Bin ich sicher? Sicher nicht. Und das merkt man an dem, was die beiden Hauptdarsteller in diesem Teil der Geschichte tun. Zum einen der Herodes und zum anderen eben Jesus selbst. Als kleines Kind. Und als erstes wollen wir diesen Herodes anschauen, der hier so scheinbar mächtig und gewalttätig dieses Land regiert. Er war Herodes der Große. Ein gefürchteter Mann, ein mächtiger Mann, aber auch einer, der sehr, sehr einsam war. Herodes der Große war ein grausamer Herrscher, aber auch ein genialer Herrscher. Er war kein Jude, das macht es schon sehr schwierig für ihn. Wir würden heute vielleicht sagen, er ist ein Palästinenser gewesen, aus dem Haus der Idumäer. Er war ein ganz kluger Taktiker, ein guter Politiker. Und er hat es immer wieder geschafft, so mit den Römern zu verhandeln, dass er auch seinen Königsthron unangetastet auf seinem Königsthron bleiben konnte. Er schuf sich Paläste und Trutzburgen, Masada zum Beispiel, die berühmte Burg ist von ihm gebaut worden, der Tempel in Jerusalem, den alle staunten als ein Weltwunder. Er blieb aber immer verachtet. Er war im Volk nicht beliebt, überhaupt nicht beliebt. Im Gegenteil, er war verhasst, weil er sehr grausam war. Er brachte seine ganze Familie um, weil er Angst hatte. Er wäre nicht sicher. Sein Thron wäre nicht sicher. Er brachte seine Frauen um, die er liebte. Seine Kinder. Und was da in Bethlehem passiert mit den Kindern, und da, das passt zu ihm. Das ist sein Weg. In Erinnerung ist sein Dämon geblieben. 10-mal geheiratet, 15 Kinder, von denen keiner übrig blieb. Ebenso wie seine Frauen. Seinen 16-jährigen Schwager ließ er ertrinken. Ertappte Verschwörer oder mutmaßliche Verschwörer, wurden sie geköpft, wie auch seine Beamten. Und auf dem Sterbebett ließ er die Söhne des jüdischen Adels immer noch inhaftieren, um sie zu Tode zu meucheln. Am Ende war er verlassen, gefürchtet und verlassen, gequält von der eigenen Grausamkeit und von der Schuld, die auf seinem Leben lag. Und auf seine Beerdigung ging keiner. Es waren viele Leute da, aber keiner ging freiwillig. Sie wurden alle bezahlt. Dieser Herodes, lebte und regierte, als der König Israels geboren wird, der König der Juden, als Jesus geboren wird. Und er kann das natürlich nicht einfach hinnehmen. Wir würden sagen, Mensch, Jesus, der hätte nie was getan, das ist doch ein ganz anderes Reich, da musst du doch gar nicht drüber nachdenken. Nein, es war sein Reich, das in Frage gestellt wurde. Er wurde hintergangen von den Weisen, die ihm doch eigentlich Jesus auf das Tablett bringen sollten. Und das hat ihn so in Rage gebracht, so in Wut gebracht, dass er eingegriffen hat. Niemand widersetzt sich mich ungestraft. Niemand greift mich an. Und er ist auf der Flucht vor aller Unsicherheit in seinem Leben. Sein Leben ist letztlich genauso auf der Flucht vor aller Angst, vor aller Unsicherheit. Und mit aller Macht versucht er, diese Angst im Griff zu behalten. Er regiert mit Hass und Grausamkeit und lässt niemand neben sich leben. Ich denke, ein Muster, das bei ihm so ausgeprägt ist, wie bei manchem anderen Herrscher in den Jahrhunderten danach auch. Ein Muster, aber das wir sehr gut kennen. Nicht nur bei machtgierigen Herrschern, sondern auch bei ganz normalen Menschen. Ein getriebenes Leben, ein Leben, das von außen bestimmt wird. Ein Leben, das voller Opfer, voller Leid und voller Verletzungen ist, weil man es sich nur noch um sich selber drehen muss. Weil man immer mehr auch in diese Spirale kommt. Du musst auf dein Leben aufpassen. Koste es, was es wolle. Und es kostet sehr viel. Er sagt, um auf Nummer sicher zu gehen, bringe ich alle um. Alle Jungs, bis 2 Jahre, das war ungefähr die Zeit, um auf Nummer sicher zu gehen. Das war natürlich nicht sicher für die Kinder oder für die Eltern. Es war sicher für ihn. Das ist das Leben auf der Flucht. Das kostet alle anderen, damit ich sicher bin. Er bringt seine galatische Gehorte nach Bethlehem und die bringen diese Kinder um. Ein grausames Geschehen. Wenn wir Sicherheit für unser Leben bekommen wollen, ist es nicht allzu oft immer auf Kosten auch anderer. Ich muss sicher sein. Unsere Wirtschaft muss sicher sein. Und das kostet viele, viele Millionen Menschen auf anderen Erdteilen vieles vom Leben. Aber wir haben es gut. Wir stellen das auch nicht in Frage, weil wir es ja gut haben. Wäre vielleicht auch mal dran. Was ist wirklich die Basis dessen, was hier uns trägt? Auch wenn wir von den Krisen reden, ist das nicht ein wenig angesichts der großen Nöte der ganzen Welt ein wenig übertrieben? Ein nächster Gedanke. Jesus auf der Flucht. Er war der König. Er war der Herrscher. Er war der Herrscher der Juden. Der König kommt. Wo ist der König, fragen die Weisen. Und das bringt alles in Gang. Matthäus weist ganz besonders darauf hin, dass der König kommt. Er will den Messias Jesus groß machen. Aber es erwarteten alle einen anderen Messias. Wir wissen das, wir kennen das. Und wenn man diese Geschichte liest, dann ist das etwas, was uns eher in Unruhe bringt. Sie erwarteten einen Messias, der die Römer in Schach hielt, der den Herodes in Schach hielt. Sie erwarteten einen König, der wirklich die Welt verändert, die Umstände verändert. Und wenn wir heute nach Jesus fragen, dann erwarten wir auch einen Jesus, der die Welt verändert. Meine Welt verändert, unsere Gesellschaft hier in Deutschland verändert, der aus uns wieder ein christliches Land macht, oder? Wir erwarten einen Jesus, der etwas hier tut. Jesus, greif ein. Dieser Abschnitt, den wir hier lesen, ist einer der schwersten, finde ich, den man zu beschreiben hat. Jesus wird gerettet und viele Kinder sterben dafür. Nicht, weil er gerettet wird, aber weil es diesen Herodes gibt. Vorsichtshalber werden alle Kinder getötet. Eine brutale Kerbe in Herodes Geschichte. Und unser Herz ist sofort berührt. Das macht uns wütend. Jesus darf fliehen, aber die Kinder nicht. Die müssen sterben. Und Gott, der Vater im Himmel, der die Kinder liebt, das kriegst du nicht auf die Reihe. Das ist im Kopf nicht zu begreifen. Da stehst du erstmal und denkst, was für eine Geschichte. Das ist Weihnachtsgeschichte. Schwierig. Warum darf Herodes das machen? Warum darf er diese grausamen Taten durchführen? Warum verhindert Gott das nicht? Ich weiß nicht, ob man das endgültig schon mit allem logisch begreifen kann. Aber was man hier spürt, schon etwas erahnt, ist, dass der Verfolgte, der Flüchtige, der leidende Christus immer auch jemand ist, der uns mit hineinnimmt in dieses Leid. Als seine Nachfolger sind wir nicht größer als sein Herrn. Und diese Kinder sind schon die ersten stummen Märtyrer, so hat es jemand mal geschrieben. Gottes Reich ist ein Reich in einer zerfallenen Welt. In einer Welt, die angesichts solcher Dinge wirklich keine große Hoffnung hat. In Offenbarung 12 heißt es, und es wurde hinausgeworfen, der große Drachen, der alte Schlange, die da heißt Teufel und Satan, der die ganze Welt verführt, und er wurde auf die Erde geworfen, und seine Engel wurden mit ihm dahin geworfen. Weiß nicht, steht nicht da, wann genau das war, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es genau an diesem Tag war. Der Teufel hat da nichts mehr zu suchen, und er wütet diese Erde auf. Und wir müssen uns das immer wieder vor Augen führen. Diese Erde ist der Raum, in der der Teufel wütet, weil er auf die Erde geworfen ist. Im Himmel darf er nicht mehr sein. Er wütet. Und später heißt es dann in diesem Abschnitt, und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Ein Ziel hat er noch. Er wütet gegen Jesus und seine Kinder und seine Nachfolger. Er wütet gegen die, die ihm nachfolgen. Jesus wird bewahrt. Er wird bewahrt bis zum Kreuz. Aber auch da wird über ihm alles Leid dieser Welt hineinbrechen. Jesus wird bewahrt. Josef hört die Weisung Gottes, er befolgt sie. Er ist wieder der, der gehorsam für seine Familie und für Gott eintritt und handelt. Er rettet seine Familie. Sie brechen auf in der Nacht sofort, als er diesen Traum hat. Nach Ägypten. Ägypten war damals der Zufluchtsort für viele Juden, die verfolgt wurden im Raum des Herodes. Aber was ist mit den Kindern? Vordergründig, denke ich, können wir sehen, Jesus erlebt genau das Leiden dieser Welt. Jesus erlebt das Gleiche, was viele Menschen auch erleben müssen. Nicht aus einer theoretischen Sicht, sondern Jesus war mittendrin. Wir spüren, dass Leiden in diese Welt gehört, dass es nicht erst am Ende seines Lebens dazu kam, sondern schon wenige Wochen nach seiner Geburt auch ein Teil seines Lebens war. Ein Kind ohne Heimat. Jesus versteht unser Leiden aus seiner sehr persönlichen Erfahrung. Wenn viele Ältere, denke ich, werden, wenn sie an diese Flucht denken, an das denken, was sie nach 1945 erlebt haben, als sie fliehen mussten, oder 1945 und als sie herausgerissen worden sind aus der Heimat und dann plötzlich sagen muss, es geht nicht mehr zurück. Wir sind weg. Wir sind Flüchtlinge. So hieß es damals. Kinder ohne Heimat gibt es heute allzu oft auch. Das ist Jesus nicht fremd. Er ist unserem Herzen nicht fremd, weil er als Menschenkind genau all das auch durchleiden müssen. Das ist vordergründig, aber eben hintergründig merkt man, da brennt ein Kampf in dieser Welt. Jesus kommt auf die Erde, der Himmel öffnet die Tür und der Teufel wütet los. Und er ist da immer noch dran. Und das ist das, was eben auch an Weihnachten zu sagen ist, dass das, was Jesus tut, nicht einfach nur getan wird, sondern umkämpft ist. Heute umkämpft ist wie damals, von Anfang an. Und man spürt diese Gewalt und Grenzenlosigkeit der Gewalt, die darin zu tun ist. Und man spürt auch, dass aber der Teufel nichts ausrichten kann, sondern dass Gott auf seine Kinder achtet. Und er weiß mehr. Und er gibt es weiter an Josef und er bewahrt und führt und leitet sie auf ihrem Weg. Jesus ist der König in diesem umkämpften Reich. Jesus ist der König in diesem umkämpften Reich. Und in dieses umkämpfte Reich gilt es auch in dieser Zeit zu leben und ihn als König auch anzubeten. Nicht auf das zu setzen, was zerstörerisch ist, nicht auf die Unsicherheiten zu setzen, die in dieser Welt sind, sondern auf den, der in diesem Kampf den Sieg getragen hat, am Kreuz. Und der in diesem Kampf bestehen wird, in alle Ewigkeit, wenn er wiederkommt und alle Welt ihn, wenn er wiederkommt, anschauen wird als den Herrn dieser Welt, der ewigen Welt. Und das ist dann auch so der wichtige vierte Gedanke. Gottes Reich ist das Friedensreich, Frieden auf Erden. Frieden auf Erden und ein Wohlgefallen den Menschen seines Willens. Diese bekannten Worte, die machen uns Hoffnung und sie sollen uns auch Hoffnung machen, weil sie wahr sind. Aber sie stellen eben auch viele Fragen. Hat sich das wirklich schon verändert? Ist das schon so? Was ist denn der neue Friede? Oder ist es eben wirklich wie damals in dieser Heiligabendpredigt, nur dass er sagt, das ist eine erhoffte Unterbrechung und am Samstag geht es wieder weiter? Der Friede auf Erden ist Jesus Christus. Der Frieden auf Erden ist in der Person Jesus Christus für uns da. Als damals die Christenverfolgung ihren Höhepunkt hatte nach den ersten Jahren, da sind viele Märtyrer gestorben, weil sie Jesus glaubten. Und was man dann über sie sagte, war das Erstaunen, dass man in ihnen nicht diese Angst eines gehetzten Herodes gesehen hat, sondern oder eines, der um sein Leben kämpft, sondern dieses getroste Sterben in Jesus Christus. Der Friede, der in Jesus Christus da ist, ist tiefer greifend als alle Dinge dieser Erde, weil er über das hinausreicht, was wir hier haben. In Jesus Christus muss ich nicht mehr fliehen, sondern bin zu Hause. In Jesus Christus muss ich nicht mehr getriebener Mensch sein, sondern ich bin ein gerufener, zu Gott hin gerufener Mensch. Und sein Ruf und seine Leitung und Führung helfen mir. So wie Josef das erlebt hat. Der wird ja dauernd im Traum angesprochen. Es war anscheinend der Weg, mit dem Gott ihm besondere Dinge auch gesagt hat. Aber er wusste, was Gott mir sagt, macht mich fest, hält mich fest. Wir sind Menschen, die in diesem Frieden leben, wo Gott mir was sagt, bin ich getragen, bin ich festgehalten. Wir sind Menschen, wo der Friede deutlich wird, bei Jesus habe ich mein Leben, habe ich meine Hoffnung. Selbst wenn um mich herum der Bär tanzt, in Jesus ist dieser Friede da. Und ich kann Frieden mit meiner Umwelt gewinnen, weil ich in dieser Umwelt nicht alleine bin, weil in dieser Umwelt nicht nur Bedrohung ist, sondern eben Jesus, mit dem ich da hineingehe und der mich darin trägt. Und ich darf Frieden mit mir selbst gewinnen. Ich muss mich nicht mehr vor allen Menschen beweisen, ich muss nicht mehr ständig alles schaffen, was andere mir sagen, das, was vielleicht in mir eingeredet worden ist, sondern ich kann mit mir selbst schließen, weil Jesus mir zuspricht, du bist mein geliebtes Kind, du bist genug, weil ich dich liebe und meine Liebe dich stark macht und weil meine Liebe über alles hinausreicht, was Menschen von dir erwarten oder was du selbst von dir erwartest. Darum kann ich Frieden mit mir selbst, meiner Umwelt und Frieden auch mit Gott gewinnen. Und das ist das Größte, was geschehen ist, dass Jesus am Kreuz mit mir Frieden schließt, meine Schuld bezahlt und ich bei Gott sein darf. Das passiert, als Jesus kommt. Jesus offenbart dies. Jesus macht das offenkundig. Er legt das vor uns hin, in unser Herz hinein. Und wo wir uns diesem öffnen, da wird Frieden einziehen. Und darum müssen wir ringen. Das ist umkämpft, das wissen wir. Aber darum können wir leben. Und das wollen wir immer wieder auch uns schenken lassen. Und denke, das ist das, was Weihnachten gesagt werden muss. Lass den Frieden in dein Herz hinein. Lass Jesus dein Herz berühren. Dreh nicht wie wild die Runden um sein Kreuz und du siehst ihn gar nicht, sondern sei bei Jesus und lass dein Herz offen für ihn sein. Er befriedet dein Leben und er führt uns durch Krise und Unsicherheit hindurch und macht unser Leben trotzdem reich und macht es trotzdem stark, weil er da ist. Das ist die Krönung, das ist Sicherheit, das ist die Gewissheit, die der Glaube uns bietet. Selbst da, wo ich vielleicht nächstes Jahr mit weniger auskommen muss. Selbst da, wo vielleicht die Arbeit wirklich unsicher wird. Aber ich bin bei ihm. Und er weiß den Weg, wie Josef ihm gewiesen bekommen hat und weiß, wo es hingeht. Und weil er das Beste hat, will ich mich an ihm festhalten. Auch da, wo mir das andere aus den Händen gleitet. Amen.